Das Leitbarometer der größten deutschen börsennotierten Unternehmen knackt ein Rekord nach dem anderen.
Der deutsche Leitindex kletterte am Vormittag in der Spitze um 0,2% auf ein Allzeithoch von 18.000.
Heute knackte er schon wieder die 18.000 Punkte und wieder schloss er knapp darunter bei rund 17.000.
Ja, die Börsen im Höhenflug, der DAX auf Rekordjagd. Für manche ist das ein Grund zum Jubeln, aber es gibt immer noch viele Menschen, die bei dem ganzen Spiel Geldanlage und Aktien nicht mitspielen. Auffällig ist dabei, dass vor allem viele Frauen die Finger von der Börse lassen. Tatsächlich, kein Klischee, das zeigt die Statistik. Warum das so ist und warum sich das dringend ändern sollte, darüber spreche ich heute hier im FAZ-Podcast für Deutschland mit unserer Ressortleiterin Finanzen Inken Schönauer und mit Tabea Bucher-Köhnen vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Es lohnt sich aber nicht nur für Frauen, hier weiter zuzuhören, denn das Thema Geldanlage und Altersvorsorge, ja, das geht uns alle an. Übrigens, wer hier heute nach der Ankündigung meiner Kollegin Corinna Budras gestern eigentlich Simon Strauß am Mikro erwartet hat, mit seiner Sendung zur Kriegsrhetorik, Simon ist morgen dran. Da können Sie sich einen Tag länger auf den Kollegen freuen. Heute ist Dienstag, der 19. März. Mitgeholfen hat Katrin Becker und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir hier im Studio ist meine Kollegin Inken Schönauer. Sie ist Leiterin des Ressorts Finanzen und einige kennen Sie bestimmt auch aus unserem Podcast Finanzen und Immobilien, den ich Ihnen nur wärmstens empfehlen kann, wenn Sie sich noch intensiver mit Finanzthemen auseinandersetzen wollen. Hallo Inken.
Hallo Katrin.
Inken, erstmal ein paar Worte zur Börse aktuell. Um uns herum herrscht nichts als Krise. Kriege, die Wirtschaft geht bergab hier in Deutschland. Der DAX, aber der ist im Höhenflug. In wenigen Wochen ist er von 17 auf 18.000 Punkte gesprungen. Höchster Stand der Geschichte. Woran liegt das?
Ja, ich kann vielleicht vor allem erstmal vorausschicken, die 18.000 werden nur ein Zwischenschritt sein. Das ist eine sehr gute Nachricht. 18.000 ist wirklich noch lange nicht das Ende. Das ist zumindest unsere Einschätzung bei uns in der Finanzenredaktion. Und wir sind ja noch sehr, sehr früh im Jahr. Ich kann mich gut erinnern, als wir die Prognosen gemacht haben, Ende 2023 für 24, da war 18.000 schon, dass man so dachte, naja, ob wir das erreichen. Jetzt haben wir sie schon erreicht, also da wird noch mehr kommen.
Okay, das klingt ja schon mal gut.
Ja, ist absolut verheißungsvoll und natürlich fragt man sich, woran liegt das? Also eine Sache ist natürlich, das Geld muss ja irgendwo hin, also das Geld, was da ist, muss verteilt werden und die Börse ist einfach ein attraktives Vehikel dafür, das ist sie immer noch und das war sie auch immer und wird sie wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile sein. Und man muss einfach sagen, die Börse ist ein Spiegelbild der Wirtschaft von Unternehmen, die innovativ sind, die produktiv sind. Und produktive und innovative Unternehmen setzen sich durch, auch an der Börse. Und das gutieren Anleger.
Und dass es jetzt hier in Deutschland mit der Wirtschaft eher schlecht steht, hat damit nichts zu tun, weil die international aufgestellt sind?
Das ist so. Also wir sind ja eine große Exportnation, auch nach wie vor. Man muss einfach mal gucken, wenn man sich jetzt nur den DAX anguckt. Du hast es ja gesagt, das ist ja der Stand, auf den wir immer gucken, ist der DAX-Stand. Aber die deutsche Wirtschaft ist natürlich auch sehr viel mehr als in Häkchen nur die 40 Werte im DAX. Aber wenn man sich den DAX mal anguckt, was sind denn da für Unternehmen drin? Das sind alles Unternehmen, die alles das abdecken, was uns als Verbraucher wichtig ist, wenn du mal denkst, Mobilität, also heißt, da sind Automobilhersteller drin, da ist Airbus zum Beispiel drin, Gesundheit, mega innovatives Thema, wenn wir an eben Gesundheitsthemen, Krankheitsbekämpfung denken, das geht weiter voran. Wohnen, Vonovia ist da drin, ist ein Grundthema. Das sind alles Themen, die uns täglich beschäftigen und natürlich sind Unternehmen im DAX dabei, sich ständig da weiterzuentwickeln und das ist nur ein Spiegelbild davon.
Und die ganzen weltpolitischen Verwerfungen, die sind da gar nicht so relevant, oder?
Ja, sie sind natürlich immer im Einzelnen mal relevant. Also das sieht man dann auch. Es wachsen ja nicht alle Unternehmen zur gleichen Zeit immer gleich viel. Und deswegen ist es schon auch wichtig, mal so zu gucken, was ist für mich selber auch in der Geldanlage vielleicht am interessantesten oder was sind so die Megatrends, die mich vielleicht als Anleger am meisten beschäftigen oder wo sehe ich das meiste Potenzial? Ich meine, wenn irgendwo wieder, wir haben es ja an Corona gesehen, wenn so eine Megakrise kommt, damals war Lufthansa noch im DAX, inzwischen sind sie in MDAX abgestiegen aufgrund der Corona-Krise, vielleicht kommen sie wieder zurück. Aber natürlich, dieses Geschäftsmodell war tot. ja, für ein paar Jahre. Da hast du nicht viel mit verdient. Aber trotzdem gab es ja auch Unternehmen im DAX, auch während der Corona-Krise, die gewachsen sind. Natürlich, die mit dieser Art von Krise eben nichts zu tun haben. Und deswegen ist es immer gut, nicht immer so eine Vogelperspektivenbetrachtung zu haben, so allgemein drauf zu gucken, sondern immer sehr speziell auch in die Werte reinzugehen und sich anzugucken, was sind das für Unternehmen, wo wollen die hin und was ist der Trend, der dahinter steht.
Ja, nun haben wir diese Rekorde an den Börsen. Aber ich habe es zu Beginn auch schon gesagt, wir wollen mal heute darauf schauen, es gibt immer noch viele, die da nicht mitmischen, die also lieber die Finger von Aktien, Börsen, Geldanlage lassen. Wer ist das vor allem?
Es sind vor allem die Frauen. Und das ist ja nun wirklich keine besonders kleine Gruppe. In Deutschland nicht, in Europa nicht und auch in der ganzen Welt nicht. Aber gerade auch in Deutschland ist es so, wir sind sowieso ein Volk der Aktienmuffel. Das ist so. Aber die Frauen sind besonders muffelig, was das Thema Aktien angeht. Aber vor allem auch, was das Thema Vermögensbildung, Vermögensaufbau, Vermögenserhalt angeht. Frauen kümmern sich zu wenig um das Thema Geld. Man kann ja sagen, über Geld spricht man nicht. Das wollen wir ja auch heute ändern, was super ist. Das machen wir auch häufig im Finanzen-Podcast so, versuchen wir auch in der Zeitung so. Wir sollten mehr über Geld sprechen.
Es klingt ja fast wirklich wie so ein billiges Klischee eigentlich immer noch. Aber es ist tatsächlich so, dass sie sich weniger um ihre Finanzen kümmern. Welche Gründe siehst du dafür?
Ich glaube, dass sie sich zu wenig zutrauen. Das ist bestimmt ein ganz großes und ein gewichtiger Grund, dass man immer so ein bisschen denkt, das sind auch viele Gespräche, die wir ja auch führen, zwangsläufig mit dem Job, den wir haben in der Finanzenredaktion. Immer dann, wenn wir auch mit Frauen sprechen, immer so ein bisschen so dieses Gefühl, ach, ich weiß gar nicht so richtig, was echt erstaunlich ist, weil wenn man in die Familien reingeht, dann ist es ja ganz häufig so, dass die Frauen die Finanzministerinnen sozusagen sind, die das Haushaltsbudget verteilen, die einkaufen, die Anschaffungen sich überlegen, aber wenn es um ihre eigenen Finanzen geht, dann lassen sie das doch lieber den Gatten oder den Lebenspartner machen und das ist fatal.
Aber das ist es ja nicht allein. Stichwort Lohnlücke, das muss man ja vielleicht auch mal erwähnen, dass Frauen auch weniger Geld zur Verfügung haben, oder?
Absolut, das ist natürlich ein Grund, das ist praktisch die Zustandsbeschreibung, warum Frauen auch einfach weniger Geld zur Verfügung haben, um es für sich selber auch auszugeben. Das liegt natürlich so ein bisschen auch in der Natur der Sache. Wir sind diejenigen als Frauen, die Kinder bekommen. Wir sind diejenigen, die deswegen aussetzen. Mal ein bisschen weniger lang, mal ein bisschen länger. Ich meine, da hat sich auch viel getan, das muss man auch sagen. Also die Frauen, die vielleicht ihr ganzes Leben lang zu Hause bleiben, das sind unterschiedliche Lebensmodelle, das muss man ja auch sagen. Da hat man ja auch eine Entscheidung, aber manche Entscheidungen treffen wir eben auch nicht selber, eben die, dass wir die Kinder bekommen und deswegen zwangsläufig dann eben auch aussetzen. Aber das ist schlichte Statistik. Frauen kehren zurück in das Berufsleben sehr oft auch nach den Kindern in Teilzeit, bleiben dann oft auch in der Teilzeit hängen, obwohl sie vielleicht wieder voll arbeiten könnten, weil sie natürlich auch noch diesen Familienkomponente und Schwerpunkt haben, aber haben am Ende des Monats dann einfach weniger Geld. Das ist noch nicht mal Diskussion, sondern das ist reine Statistik und reine Mathematik.
Ja, spannend. Jetzt, wo wir gerade bei den Gründen sind für diese, ich nenne es mal Geldanlage-Zurückhaltung von Frauen, würde ich ganz gern an der Stelle hier einmal einhaken, Inken, und unser Gespräch kurz unterbrechen. Denn das ZEW, das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, das beschäftigt sich genau mit der Frage, warum Frauen an Aktienmärkten weniger aktiv sind. Und dazu gibt es auch eine spannende Studie. Ich habe darüber mit einer der Studienautorinnen gesprochen. Und das Gespräch, das würde ich ganz gern hier an der Stelle einmal einschieben. Wir hören uns aber später nochmal. Bei mir in der Leitung ist jetzt Tabea Bucher-Köhnen. Sie ist beim ZEW zuständig für den Forschungsbereich Altersvorsorge und nachhaltige Finanzmärkte. Außerdem arbeitet sie als Professorin für Finanzmärkte an der Universität Mannheim und ist Co-Direktorin des Mannheim Institute for Financial Education. Hallo, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Frau Bucher-Köhnen, wir sprechen heute hier im Podcast darüber, dass Frauen sich weniger an den Aktienmärkten engagieren, weniger Geld anlegen. Sie haben da ganz aktuelle Zahlen, die das auch bestätigen, richtig?
Ja, wir haben in einer aktuellen Auswertung auf Basis von Daten, die die Deutsche Bundesbank regelmäßig erhebt zur finanziellen Situation, zur Vermögenssituation und zu den Anlageentscheidungen von privaten Haushalten, eine Auswertung gemacht zum Thema Finanzwissen. und haben das dann in Bezug gesetzt zu Aktienmarktentscheidungen, aber auch zu finanziellen Problemen. Das heißt, wir haben uns verschiedene Finanzverhalten angeguckt im Kontext mit Financial Literacy und haben da auch wieder, muss man sagen, auf Basis dieser ganz aktuellen Daten gefunden, dass Frauen sich im Durchschnitt schlechter oder sich schlechter schlagen bei der Beantwortung dieser Wissensfragen. Und das gleichzeitig auch im Zusammenhang steht mit Finanzentscheidungen in unterschiedlichen Kontexten.
Zu den Gründen, warum das so ist, warum Frauen da so hinterherhinken, haben Sie ja vor nicht allzu langer Zeit eine Studie zu genau diesem Thema auch mitgeleitet. Was haben Sie da untersucht? Wie sind Sie vorgegangen?
Also das Interessante war oder die Frage, die uns umgetrieben hat schon länger, ist, dass beim Thema Finanzwissen Frauen immer deutlich seltener richtige Antworten geben. Und dazu muss man kurz einmal erklären, wie Finanzwissen in diesen Studien gemessen wird. Und zwar sind das immer Fragen, wo es um irgendein finanzielles Konzept geht. Und es wird praktisch eine Frage gestellt und die hat immer unterschiedliche sogenannte Multiple Choice. Also es gibt immer mehrere Antwortmöglichkeiten, von denen dann eine richtig ist und aber auch ein oder zwei oder drei falsch sein können. Und man wird eben gefragt, die richtige Antwort auszuwählen. Und in den klassischen Fragen, die da gestellt werden, gibt es immer eine explizite Option zu sagen, ich weiß es nicht. Und was wir eben bei diesen Finanzwissenfragen gefunden haben, bei verschiedenen Frauen in verschiedenen Ländern, mit hoher Bildung, mit niedriger Bildung, bei alten Frauen, bei jungen Frauen, haben wir immer wieder gefunden, die geben nicht häufiger falsche Antworten, aber die sagen viel häufiger, ich weiß nicht, bei diesen Fragen als Männer. Und dann hat uns die Frage umgetrieben, ist es wirklich so, dass Frauen sich da schlechter auskennen? Also ist das eine echte Wissenslücke, die wir da messen? Oder ist es so, dass Frauen sich einfach nicht so selbstbewusst verhalten, wenn es um das Thema Finanzen geht und sie deswegen auf die gleiche Wissensfrage mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht, sagen, obwohl sie es vielleicht eigentlich doch wissen, sich aber nicht so sicher sind bei ihrem Wissen?
Interessant, ja. Und haben Sie das dann auch mal getestet, wenn es diese Option nicht gibt?
Genau, und das war das, was wir dann in dieser Studie getestet haben. Das heißt, wir haben auf der Basis von damals, das war ein niederländisches Panel, mit dem wir das getestet haben. Wir haben es aber in der Zwischenzeit auch mit deutschen Daten nochmal wiederholt, so ein ähnliches Experiment. Was wir gemacht haben, ist, dass wir Personen die Fragen im Abstand von ungefähr 6 Wochen zweimal gestellt haben. Und einmal gab es eine explizite Ich-weiß-nicht-Option und beim zweiten Mal haben wir diese Weiß-nicht-Option weggenommen und haben die Leute letzten Endes gezwungen, uns eine Antwort zu geben. Und wenn die praktisch die Antwort nicht wussten, dann mussten sie einfach irgendeine Antwort auswählen. Das heißt, sie mussten dann raten.
Okay.
Und dann im zweiten Schritt haben wir die Leute gefragt, wie sicher sie sich waren bei der Auswahl dieser Frage. Das heißt, wir haben direkt ein Maß für jede einzelne Frage, das uns sagt, wie selbstbewusst die Leute sich oder wie sicher sich die Leute gefühlt haben bei der Beantwortung von einer bestimmten Frage. Und was wir finden, ist ganz interessant. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man diese Selbstbewusstseinsfragen dann auswertet, ist es so, dass egal, ob die Frauen eine richtige, eine falsche oder eine Weiß-nicht-Antwort gegeben haben bei der ersten Befragung, sie sind immer signifikant weniger selbstbewusst oder sicher bei der Beantwortung einer gegebenen Frage im Vergleich zu Männern. Das heißt, selbst wenn sie es richtig machen, fühlen sie sich nicht so sicher. Und bei den Männern ist es so, selbst wenn sie es falsch machen, fühlen sie sich immer noch im Durchschnitt sicherer als die Frauen, die es auch falsch gemacht haben. Und das Zweite, was wir gefunden haben, ist, Frauen sagen häufiger weiß nicht, aber wenn die Männer auch weiß nicht sagen, dann sind sie sich ähnlich unsicher wie die Frauen. Also der Gender Gap schließt sich, wenn man die weiß nicht Option wegnimmt. Und der schließt sich besonders stark bei den Frauen, weil die eben vorher häufig weiß nicht angegeben haben.
Und dann ist ja noch spannend quasi zu sehen, war das eine echte Wissenslücke oder war das nur das mangelnde Selbstvertrauen in das eigene Wissen, oder?
Wir haben ja dann ganz interessante Daten, wo wir praktisch auch uns die Konsistenz im Antwortverhalten über die Zeit angucken können. Und wir können dann praktisch daraus diese Gender Gap in Financial Literacy, die können wir auseinander dröseln, wenn man so will, in eine echte Wissenslücke und in eine Lücke im Selbstbewusstsein bei der Beantwortung der Fragen. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, dass ungefähr ein Drittel dieser Lücke ist eine Lücke im Selbstbewusstsein, im Umgang mit Finanzentscheidungen oder Finanzfragen. Und ungefähr zwei Drittel der Lücke ist eine echte Wissenslücke. Das heißt, es ist beides. Also die Frauen wissen tatsächlich schlechter Bescheid, aber sie wissen mehr, als sie glauben zu wissen.
Und da muss man aber jetzt, wenn man ins Thema, also wenn man Schlüsse daraus oder Empfehlungen daraus ziehen will, muss man eben gucken, dass Finanzbildung sich da, also Frauen brauchen schon mehr Finanzbildung, weil wenn wirklich zwei Drittel es tatsächlich auch nicht wissen, ist das ja jetzt auch nicht so eine kleine Zahl. Aber das muss man wahrscheinlich dann auch noch gleich mit einem Selbstvertrauenspush verbinden, oder?
Genau. Und das ist was, da ist letzten Endes jetzt im Moment gerade die offene Forschungsfrage, die da jetzt liegt, ist, wie muss man denn finanzielle Bildungsprogramme konstruieren oder aufbauen, damit man eben sowohl das Wissen vermittelt als auch das Selbstbewusstsein vermittelt und dann im zweiten Schritt eben schaut, wie sich das dann auf Finanzentscheidungen auswirkt. Also es gibt Forschung dazu, wie finanzielle Bildungsprogramme wirken. Da gibt es auch schon Metastudien dazu und so weiter. Und da findet man tatsächlich, dass Finanzbildungsinterventionen sich positiv auf finanzielles Wissen auswirken und zu einem gewissen Anteil auch finanzielles Verhalten verändern können. Aber hier noch praktisch die Evidenzbasis zu verbreitern und rauszufinden, was funktioniert eigentlich für wen und in welchem Kontext, das ist noch nicht systematisch untersucht. Und gerade dieser Aspekt Gender, was funktioniert für Frauen, was funktioniert für Männer, beziehungsweise was funktioniert auch für Frauen, die sich wirklich noch gar nicht auskennen, aber vielleicht auch für Frauen, die schon so ein bisschen mittleres Wissen haben, aber sich trotzdem nicht so sicher sind bei ihren Entscheidungen, was funktioniert da, wie kann man da praktisch Finanzbildung systematisch unterstützen. Das ist was, das gilt es einfach noch besser zu verstehen und besser zu untersuchen.
Vielen Dank, Frau Bucherkön, für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Ja, ich bin jetzt wieder zurück bei meiner Kollegin Inken Schönauer. Inken, also fehlendes Finanzwissen, aber zu einem Teil eben auch eine falsche Einschätzung des eigenen Finanzwissens ist einer der Punkte, die das ZDW als Gründe dafür sieht, warum sich Frauen nicht um ihre Finanzen kümmern. Also kurz, Frauen wissen eigentlich oft viel mehr, als sie denken. Dazu passt ja auch, dass es doch meist gar nicht so schlecht läuft, wenn Frauen dann doch Geld anlegen, oder?
Das eine ist, wir trauen uns zu wenig zu, auch bei diesem Thema. Das hat ja dein Gespräch auch ergeben. Das ist einfach so. Das muss man ändern. Das kann man mit Wissen ändern. Also deswegen ist das Thema Finanzbildung generell auch einfach so wichtig. Das sollte übrigens auch schon bei Schulen anfangen. Das gilt auch übrigens nicht nur für Mädchen oder Frauen, sondern auch für Kinder generell, also auch für Jungs. Wir brauchen einfach mehr Finanzbildung. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber das Interessante ist tatsächlich auch die Studien, die es dazu gibt. Frauen sind sehr clevere Investoren, weil es vielleicht auch ein bisschen in der Natur der Sache liegt. Sie legen klüger an, sie haben eine bessere Risikoabwägung, sie können auch eher mal so einschätzen, lohnt sich das oder nicht, sie sind nicht so überhitzt, nicht so aufgeregt und nicht so hysterisch, manchmal auch bei gewissen Investitionsentscheidungen. Also in the long run, muss man sagen, sind sie sehr oft tatsächlich die besseren Investoren und deswegen sind sie eigentlich die geborenen Anleger.
Ja, also da kommt dann das Selbstvertrauen, was einem eben irgendwie doch fehlt offensichtlich. Du bist eine Frau, du bist Ressortleiterin Finanzen, man hört schon raus, du hast dich darum gekümmert, um deine eigene Altersvorsorge, oder?
Ja, absolut. Also damit muss man natürlich auch frühzeitig anfangen, sich einfach mit diesem Thema zu beschäftigen und ich kann es nur immer wieder sagen, man kann auch klein anfangen. Also es ist nicht immer gleich ein Riesenhaus, das man irgendwie zur Vermögensbildung kaufen muss oder es sind auch nicht komplizierte Zertifikateprodukte, sondern man fängt erstmal vielleicht mit einem eigenen Fonds an, oder mit einem ETF. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich diesem Thema zu nähern. Man kann auch erstmal die Themen erstmal nur beobachten und erstmal gucken, was wäre denn wohl gewesen, wenn ich in diese Aktie rein investiert hätte. Also insofern dieser, was ich vorhin schon mal sagte, dieser Kickoff, diese Hürde überspringen, Das geht relativ leicht.
Und damit wird man wahrscheinlich diese Unsicherheit auch ein bisschen los, diese Sorge, ich glaube, diese Sorge, sich auch zu verzocken, ne? Also das Geld vielleicht auch einfach zu verzocken, die muss man den Leuten und in dem Fall wahrscheinlich den Frauen, weil sie da vielleicht vorsichtiger sind, auch einfach nehmen, ne?
Ja, und das ist ja ein bisschen das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, man muss sich ja nochmal selber überlegen, was sind möglicherweise Unternehmen, die einem gewissen Trend folgen oder die in Dinge oder in Themen investieren, die heute und in der Zukunft einfach en vogue und angesagt sind. Ich habe das vorhin schon gesagt mit dem Thema Gesundheit oder Mobilität. Das sind Selbstläufer und das kann ja auch totalen Spaß machen, wenn man sich mal überlegt, wie werden wir in Zukunft telefonieren oder wie werden wir in Zukunft in diesem Bereich unterwegs sein. Das macht ja auch Spaß, sich damit zu beschäftigen, um dann sich vielleicht in 5 oder 10 Jahren zurückzugucken und zu sagen, boah, da habe ich richtig was gelandet. Wobei man aber auch sagen muss, das ist der Tipp, den wir ja auch immer in unserem eigenen Podcast Finanzen und Immobilien geben, breit streuen. Also es muss auch niemand die Furcht davor haben zu sagen, hey, ich gehe jetzt nur in das Thema Mobilität rein oder nur in Zukunft des Autofahrens. Das ist gar nicht ratsam. Einzelaktien, vorsichtig, breit streuen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und dann steigen einfach auch die Chancen. Auch das ist reine Mathematik.
Das klingt ja jetzt eigentlich auch alles gar nicht so schwer. Aber wir hören jetzt mal einen Tipp von einer recht bekannten Börsenexpertin, die Börsenoma Beate Sander. Die war vermutlich die bekannteste Anlegerin Deutschlands. Sie ist mittlerweile leider verstorben, aber ihre Tipps, die leben weiter. Und hier ist einer davon.
Börse ist letztlich kein Kindergeburtstag, nicht? Sondern Börse ist genauso mit Übung und Training verbunden, wie mit jedem, wo ich es zu etwas bringen will. Egal, ob ich reite, ob ich musiziere, ob ich Tennis spiele, ob ich Fußball spiele, ich muss immer üben, trainieren oder lernen, um vorne zu sein.
Ja, Inken, das klingt ja jetzt schon ein bisschen nach Arbeit. Ist das dann schon so, trainieren, dranbleiben, üben, das schreckt ja vielleicht auch ein bisschen ab?
Also ich würde gleich schon mal die Sorge nehmen wollen davor, dass man jetzt von morgens bis abends am DAX hängen muss und sich überlegen muss, bin ich da jetzt reingegangen oder muss ich da reingehen oder gehe ich auch wieder raus und die Börse beobachten? Weil dann, ne, apropos Hürde, dann ist die Hürde wieder sehr groß, genau. Weil diese Zeit haben wir halt irgendwie alle nicht. Aber sich damit zu beschäftigen und sich mit diesen Themen zu beschäftigen und daran zu partizipieren, ich glaube, das ist wirklich ein Ratschlag, den man beherzigen sollte. Und mit dieser Übung kommt ja auch die Übung der Gewohnheit, dass man einfach sagt, hey, da passiert was Neues, da gibt's neue Unternehmen, neue Trends, daran möchte ich mich beteiligen. Das geht einem dann im Fleisch und Blut über wie andere Themen, die man ja auch Tag für Tag aufsaugt. Und ich glaube, dann ist es gar nicht so schwer. Und man muss ja auch sagen, es gibt heute so viele Möglichkeiten, sich auch sehr viel einfacher, gerade am Börsengeschehen zu beteiligen, wenn man die ganzen Apps und neuen Neobroker sieht, die auf den Markt gekommen sind. Man muss nicht jedes Mal oder überhaupt nicht mehr zu einer Bank gehen und sich jetzt 3 Stunden lang von einem Sparkassenverwalter irgendwas erzählen lassen. Das ist ja heute gar nicht mehr notwendig und insofern vereinfacht das auch viele Prozesse und das geht einem dann in Fleisch und Blut über, wie zu gucken, wie morgen das Wetter wird.
Okay. Glaubst du schon, dass das auch die Frauen mehr animiert, nochmal sich da...
Absolut. Ich meine, wir sind alles Zeitoptimiererinnen, das muss man ja sagen. Und alles, was besonders viel Zeit kostet, wollen wir nicht machen, weil wir für andere Sachen auch wieder Zeit brauchen. Also so sind wir halt einfach, also sind Frauen generell gefordert, Männer auch. Aber und das fördert das und das kann das auch fördern und das sollten wir auch nutzen. Und man sollte vor allem einfach keine Angst haben, auch keine Angst vor Niederlagen. Also ich meine, auf jeder Wandertour kann ich mal stolpern oder kann mir mal den Knöchel verstauchen und dann wird der bandagiert und dann gehe ich eben weiter oder gehe auf eine nächste Wanderung. Ich höre das Wandern ja nicht auf, nur weil ich mir einfach einmal vielleicht den Fuß verknackst habe. Und so ist es eben an der Börse auch. Und das muss man allerdings eben auch wissen. Es ist ein Risiko. Aber ich meine, dieser Satz, weil wir es vorhin schon mal von Klischees hatten, no risk, no fun, ist ja, bezieht sich eben auch auf die Börse, aber ja nun auch aufs gesamte sonstige Leben. Also insofern, warum denn da nicht?
Ja, hast du recht. Du hattest eben schon mal so ein paar Sachen einzeln gestreut, womit man starten könnte. Vielleicht können wir noch mal so ein, zwei Sachen benennen, womit du loslegen würdest, wenn wirklich jemand noch ganz, ganz wenig Ahnung hat und überhaupt nicht und ganz vorsichtig ist.
Es gibt ja einen Begriff, der immer rumgeistert, habe ich vorhin schon mal genannt, die ETF. Die ETFs, das sind die Exchange Traded Funds. Das sind praktisch ja an der Börse gehandelte Indexfonds, die orientieren sich an Indizes an der Börse. Das ist eine vergleichsweise sichere Sache, weil es eben nicht ein Einzeltitel ist. Du gehst nicht in ein einzelnes Unternehmen und hoffst darauf, dass die in einem Jahr 50% oder 100% zulegen, sondern das sind breit gestreute Fonds. Da gibt es inzwischen sehr viele von. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Also da ist auch viel Marketing dabei. Es gibt zum Beispiel inzwischen so Themenfonds. Da muss man sich dann überlegen, ist das wieder schlau? Das würde ich gar nicht machen. Aber so ein Ratschlag, den man immer gilt, was auch wirklich alles andere als Schleichwerbung ist, ist in so ein MSCI World zu investieren. Das ist ein sehr, sehr breit gestreuter Fonds. 85% der Unternehmen, weltweiten Unternehmen sind da drin. Also das ist wirklich viel. Und das ist wieder das von wegen Risikostreuung und Risikoabwägung. Wenn da mal eine Branche, sagen wir mal die Chiphersteller, gerade abschmieren, dann gibt es andere Unternehmen, sagen wir mal aus der Lebensmittelbranche, wie vielleicht eine Unilever oder eine Nestlé, die dann eben nach oben gehen. Und so nivelliert sich das dann. Dann darf man da natürlich auch keine ganz großen Höhenflüge erwarten. Also so ein ETF wird nicht im Jahr vielleicht 80% zulegen. Aber wir sprechen ja auch, und das ist bei der Börse eben auch ganz wichtig, gerade weil wir hier ja auch nicht übers Daytraden reden, also nicht darüber, ne, morgens rein, mittags raus. Das geht über die Zeit. Und wenn man so ein MSCI World ETF-Fonds über die nächsten 10, 15, 20 Jahre hat, also wir können uns ja in 20 Jahren nochmal wieder treffen, wenn du da heute drin anlegst. Ich bin mir sicher, ich würde die Wette gewinnen, dass du dann im Plus bist. Und das ist einfach eine wirklich gute Einsteigermethode, sich mit diesem Thema zu nähern. Da kann man immer mal so ein bisschen gucken. Da steht übrigens auch in jedem Kurszettel drin und jeder ETF hat auch eine Beschreibung. Da kann man auch mal wirklich sehen, was sind da für Unternehmen drin. Ist auch ganz wichtig. Ja, Fußnoten sollte man lesen, damit man auch einfach mal weiß, was ist da drin. Und das ist ein wunderbarer, wunderbarer Einstiegswert. Und dann kann man sich mal überlegen, ich habe es gerade schon gesagt, gibt es möglicherweise Themenfonds, die man sich da angucken kann? Gibt es bestimmte Branchen, die mich interessieren? Das Thema Immobilien ist total unterschätzt, weil man immer denkt, oh, ich brauche irgendwie, wir sind hier in Frankfurt, 3 Millionen Euro, um sich hier vielleicht nur eine Wohnung in irgendeinem Stadtteil stadtnah zu kaufen. Das ist gar nicht notwendig. Vielleicht kann man Immobilien auch mal sehen, nicht als Heimimmobilie, als Eigenheim, sondern als Wertanlage, vielleicht eine Einzimmer-Studentenwohnung, ja, also das sind alles so Dinge, einfach sich mal damit beschäftigen, bei ImmoScout mal gucken, was gibt's da, und das ist dann sozusagen vielleicht der fortgeschrittene Einsteigerschritt.
Und braucht es da spezielle Produkte für Frauen in deinen Augen? Also es gibt ja jetzt durchaus auch so einen Trend dahin, dass es frauenfreundliche Anlageprodukte gibt, pinke Produkte, was hältst du davon?
Jetzt werden Vertreter der Finanzindustrie wahrscheinlich sagen, das ist total gut, zielgruppenorientiert und es ist gut, Frauen speziell zu adressieren. Ich würde total davon abraten. Ja. Frauen brauchen nicht besondere Produkte. Ich meine, was soll an einer Immobilie weiblich sein, ja, wenn ich da rein investiere? Oder was macht eine weibliche Aktie aus? Na klar, kann man natürlich mal sagen, ein Beauty-Konzern wie, sagen wir mal, L'Oreal ist natürlich vielleicht so mancher Frau näher als ein Automobilhersteller. Ja, das kann natürlich so sein, aber macht es das zu einem weiblichen Produkt? Wohl kaum. Also ich würde da wirklich von abraten, wir brauchen keine anderen Produkte. Wir müssen einen Zugang zu diesem Thema finden und das gilt für alle Menschen, aber das hat mit Frau oder Mann sein nichts zu tun.
Zum Schluss nochmal allgemein die Frage, weil wir die garantiert auch von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. Warum ist denn in deinen Augen die finanzielle Unabhängigkeit der Partner voneinander überhaupt so wichtig? Ist doch vielleicht auch okay, wenn man sich für eine Arbeitsteilung entscheidet, wenn man sagt, du die Finanzen, ich alles andere, keine Ahnung. Warum ist das so wichtig?
Na, ich halte es halt für sehr blauäugig in einer sich so wandelnden Gesellschaft. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, wir kriegen ja jedes Jahr auch wieder, man muss ja nur das Thema Scheidung irgendwie sehen, wie viele Ehen werden geschieden. Das ist eine komplizierte Angelegenheit und das ist bei jedem Menschen anders und natürlich kann man dafür auch freundschaftlich vorab vorsorgen, bevor dann die Ehe hoffentlich nicht auseinandergeht, aber es passiert eben auch und dann sind es eben meist die Frauen, Männer auch, das muss man immer an der Stelle auch sagen, wir reden ja jetzt vor allem über Frauen, aber das ist natürlich manchmal auch umgedreht. Es gibt auch sehr erfolgreiche Frauen, die ganz viel Geld auf der hohen Kante haben, wo die Männer die sind, die dann am Ende in die Röhre gucken. Aber es sind nun mal einfach in der Regel die Frauen, die vielleicht, was weiß ich, nach 2, 3 oder 4 Kindern 15 Jahre lang möglicherweise nicht gearbeitet haben und dann stehen sie vor den Scherben ihrer Beziehung und dann ist nichts aufgebaut und dann haben die echt ein Thema. Und wir haben das am Anfang angesprochen mit dem Thema Teilzeit. Also auch so eine Ehe muss gar nicht geschieden sein. Aber ja, es muss ja nur ein Todesfall vielleicht eintreten und dann stehen diese Frauen da und deswegen ist es einfach wichtig, dass man auf eigenen Füßen steht. Vielleicht auch nicht komplett. Also man muss ja auch nicht zwei getrennte Haushalte sozusagen führen, was das Thema Finanzen angeht. Das ist gar nicht notwendig. Aber so eine gewisse Sicherheit, ich finde, das hat auch was mit Gleichstellung zu tun. Und das muss man auch sagen, ja, es geht ganz oft um das Thema Altersarmut, eben wegen der Teilzeit auch im Alter, gerade von Frauen, die sich dann da sorgen. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen kurz gesprungen. Ich finde, wir Frauen sollten absolute Teilhabe haben an diesem Thema Wohlstand und Reichtum. Ja? Ja. Es geht nicht nur darum, irgendwie Armut zu begrenzen, sondern wir sollten genauso reich sein wie wirklich viele Männer, die ich auch kenne. Und das sollte uns doch irgendwie auch Ansporn sein. Und allein schon deswegen ist es wichtig, sich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen.
Inken, sehr spannend. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, es gibt also noch viel zu tun für uns Frauen in Sachen Finanzen. Ich kann Ihnen an der Stelle nur noch mal wärmstens den Podcast Finanzen und Immobilien ans Herz legen, in dem sich Inken Schönauer und ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Finanzressort regelmäßig mit diesen Themen beschäftigen. Da lernt man eine Menge. Morgen ist wie angekündigt mein Kollege Simon Strauß für Sie da. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut.